Lasst uns beten. Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt in alle Ewigkeit.
Lesung aus dem Buch Jeremia. Siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn, da schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, Spruch des Herrn. Sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, Spruch des Herrn. Ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren, man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich erkennen, Spruch des Herrn. Denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.
Wir hören eine Lesung aus dem Hebräerbrief. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.
Und wo ich bin, dort wird auch mein Vater sein.
sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit gab es auch einige Griechen unter den Pilgern, die beim Passiafest in Jerusalem Gott anbeten wollten. Diese traten an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte: Nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben würde.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, die Griechen, von denen da die Rede war, die im Evangelium plötzlich in Jerusalem auftauchen, die waren Anhänger eines Gottesglaubens, in der ein ganzes Panorama unterschiedlicher Gottheiten im Grunde genommen nichts anderes war als eine Vergrößerung menschlicher Banalitäten, Beschränktheiten und Abgründe. Nichts Neues im Vergleich zu dem, was man jeden Tag erleben konnte unter den Menschen, nur eine ins Göttliche vergrößerte, launische Menschlichkeit. Und auch die Agnostiker der damaligen Zeit, die es damals auch schon gab, die betonten, man könnte gar nichts über Gott sagen, waren nicht viel besser dran. Denn etwas, über das keiner sprechen kann, weil es nichts zu sagen gibt, ist nicht wirklich ein Geheimnis. Es ist eher eine große Leerstelle. Geheimnis ist aber, wenn einer frei, dosiert, bedeutsam für ausgewählte Gesprächspartner etwas von sich mitteilt. Und an so einen Gott glaubten die Juden. Er hatte dem Mose am brennenden Dornbusch in der Wüste seinen Namen mitgeteilt. Er hatte sein Volk aus der Gefangenschaft Ägyptens befreit und durch die langen Jahre der Wüstenwanderung geführt. Er hatte mit seinem Volk einen Bund geschlossen, wie eine Art Hochzeit, und war durch dick und dünn an ihrer Seite geblieben, an der Seite dieser oft störrischen und widerspenstig erscheinenden Menschen. Und dieser Glaube, der faszinierte nun auch einige Griechen. Denn ihre göttlichen Familiengeschichten und die mysteriösen Riten ihres Tempelkultes reichten ihnen nicht mehr. Sie zogen nach Jerusalem, denn dort, so hatten sie gehört, war dieser Gott Israels im Allerheiligsten des Tempels zu finden. Dort opferte Israel dem einen Gott, dort wurde er angebetet. Ein Gott, von dem man sagte, er sei der Schöpfer allen Lebens und deswegen viel größer als alle Gottheiten, von denen man ihnen bisher erzählt hatte. Einem Gott, der sich auf überraschende Weise Menschen zeigte, wann und wie er das wollte, und der Menschen in diesen Begegnungen von Grund auf verändern konnte. Einem Gott, der sich erlaubte, durch Propheten zu Menschen zu sprechen und ihnen half, ihre Gegenwart besser zu verstehen, zu deuten und dann das Richtige zu tun. So kommen also diese Griechen als Wallfahrer nach Jerusalem, voller Erwartung und religiöser Hoffnung. Und sie treffen auf Jesus. Vielleicht hatten sie ja gehört von seiner Tempelkritik, von dem Skandal, den er ausgelöst hatte, als er die Tische der Wechsler und der Händler umgeworfen hatte. Vielleicht waren sie auch aufmerksam geworden auf seine ganz andere Art und Weise, von Gott zu sprechen und dabei Menschen in ihrem Herzen zu berühren und zu bewegen. Jedenfalls wollten sie auch mal sehen, aber eher in der Art einer Attraktion, eher aus der Distanz eines Touristen, der sich alles mal angeguckt haben muss, wenn er denn schon in Jerusalem ist. Und so sprechen sie ihn nicht direkt an, sondern ihr Anliegen wird von Philippus erst an Andreas und dann von den beiden gemeinsam an Jesus weitergetragen. Anders als damals die genannten Jünger, die ihn direkt ansprachen und sehen durften, wo er wohnte, dann bei ihm geblieben waren. Anders als das bleibt hier alles distanziert und vermittelt. Jesus aber scheint kein besonderes Interesse an den Griechen zu haben. Er will nicht besichtigt werden. Er lädt sie auch nicht ein, bei ihm zu bleiben. Das Johannesevangelium lässt ihn vielmehr sagen, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Religion und Glaube sind nicht einfach Elemente, die man konsumieren könnte. Sie sind nicht Wellness, sie sind nicht Lebenskunst, sie wollen nicht einfach nur Wohlbefinden erzeugen, das man dosiert abrufen und konsumieren könnte, so wie man es vielleicht gerade im Moment mal braucht. Es geht stattdessen um die Deutung der menschlichen Existenz, um ein Verstehen, um den Sinn des Lebens und um die Frage, wie man sich verhalten kann und verhalten soll. Und da sind die Worte Jesu schockierend radikal. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Das griechische Wort für lieben, das hier verwendet wird, heißt philein. Es hat einen Beiklang von ich will was, weil ich es haben will. Dahinter steht in der damaligen hellenistischen Philosophie die Auffassung der Selbstsorge. Man musste nämlich damals maßvoll auf sich achten, sich gleichmäßig und ausgeglichen um alles Wichtige im eigenen Leben sorgen und möglichst keinem anderen damit auf den Wecker gehen. Wer das auch im Rahmen der Religion, wer das im Rahmen des Glaubens tut, der entfernt sich vom Gott Jesu. Denn dieser Gott ist kein Gott des ausgeglichenen Maßes. Er ist keiner des Gleichgewichts aller Bedürfnisse, kein Gott der Lebenskunst. Er ist der Schöpfer. Sein Weg und damit der Weg Jesu ist die Hingabe, der totale Einsatz für das Leben. Seine Liebe kennt kein Maß, kennt keine Grenze. Er lässt sich in die Erde säen, damit Frucht wird, neues Leben. Die Paradoxie wird auf die Spitze getrieben, wenn Jesus davon spricht, man würde sein Leben bewahren, wenn man es hasst. Miseo ist das griechische Wort, das hier verwendet wird. Jesus spricht hier von dem, was ihm klar geworden ist, in der inneren Auseinandersetzung mit seinem Weg. Aber er deutet damit auch, was für die Deutung unseres Lebens wichtig ist. Das Geschenk unseres Lebens ist nämlich nicht das Ergebnis unseres Wollens als Menschen, nicht unseres Festhaltens, nicht unseres richtigen Handelns. Es ist allein das Ergebnis der Fähigkeit, uns hinzugeben. Von uns und unseren Sichtweisen, von unseren Interessen abzusehen, zugunsten eines anderen Menschen. Das ist gemeint, Liebe. Nicht als Egoismus und haben wollen, sondern als Zuneigung zum anderen, um dessen Wohl zu vermehren. So allein kann die Welt besser werden. Und so soll man deswegen auch Jesus dienen. Sein Weg führt in die Hingabe des Todes am Kreuz für das Heil der Menschen. Auch den Jüngern wird dieser Weg vorgegeben, wenn sie weiterhin seine Diener bleiben. Dieser Anspruch führt in die Krise. Das war bei Jesus so, das wird bei den Jüngern so sein. Aber dieser Anspruch bildet auch das Gericht. An ihm misst sich, wie sehr man dem Leben Gottes nahe ist oder nicht. Und Jesus hat mit dem inneren Ja zu seinem Weg einen Maßstab gesetzt. Es geht nicht um den Erfolg dessen, was wir uns vornehmen. In der Hingabe allein, im Loslassen um der Nächsten willen, in der Liebe liegt alle Kraft.